Burnrate, der Venture Insider Podcast mit Max Meister.
Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem VC Insider Podcast. Ich rede hier mit Maximilian Bölk und Gicu Fredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Folge 57, wir nehmen auf am Donnerstag, dem 10. Juli um 21 Uhr abends. Das ist die letzte Folge der Season 2 von Burnrate vor der Sommerpause. Wir machen ein paar Wochen Ferien. Ich habe heute mein EMBA an der HSG und ET abgeschlossen. Das ist sicher mal gute News. Deshalb gönne ich mir jetzt ein Glas Wein. Ich hoffe, ich beginne dann nicht zu lallen. Wir müssen schnell durch sein. Von daher ein Freudentag für mich, hoffe für dich auch. Wird wirklich eine spannende Folge. Dieser Podcast wird heute gesponsert von unseren Partnern, dem Upscale-Programm und von Omnium. Guy, sag uns kurz, was sind die Themen heute?
Ja, wie du schon gesagt hast, heute haben wir ein vollgepacktes Programm, das einem Season-Finale echt würdig ist. Wir haben die kürzlich bekannt gegebene 162 Millionen Schweizer Franken Finanzierungsrunde von Climeworks auf dem Programm. Dann haben wir die 1 Milliarden Finanzierungsrunde vom europäischen KI-Leader Mistral auf dem Programm und die milliardenschweren ESOP-Abfindungen von OpenAI. Das sind fangs mal die News. Im Schwerpunktthema diskutieren wir dann darüber, dass die Schweiz als weltweit attraktivster Standort für Talente angesehen wird. Und in der höheren Frage haben wir eine reingekriegt über die Transaktion von Beekeeper. Also auch super spannend. Da machen wir einen kleinen Deep Dive. Und zum Abschluss haben wir die Finanzierungsrunde von RTDT auf dem Programm.
Super, schöne Folge zum Abschluss von der Season 2. Schauen wir noch kurz nach Europa. Dort im Juni Daten, was ist gelaufen? 5,3 Milliarden wurden geraced. Im Vergleich zum Mai waren es 4 Milliarden, also ein schönes Step-up. Wir hatten 480 Finanzierungsrunden versus zum Beispiel April 467. Also das ist einiges gegangen. Die Hauptsektoren waren Defense Nummer 1 mit 658 Millionen, dann Mobility, dann EVs, dann Digital Lending und Drug Discovery auf dem 5. Platz. Wenn man die Sektoren bei Deal Count anschaut, waren die AI Agents mit 33 Runden an der Spitze vor Digital Health, MedTech, Biotech und Energy Management. Das die zu Europa. Wir gehen bei den News direkt in die Schweiz, und zwar zu Climeworks. Man kann sagen, ein kräftiges Ausrufezeichen aus Zürich bei Climatech. Das Schweizer CO2-Entfernungs-Startup Climeworks hat in einer neuen Finanzierungsrunde 162 Millionen Dollar eingesammelt und damit die Marke von über einer Milliarde Dollar an Gesamtfunding durchbrochen. Durch die 9 Millionen kommen eigentlich nicht in einer Phase des Aufbruchs, sondern in einer Zeit des Umbruchs, kann man sagen. Erst kürzlich hat Climeworks einen größeren Stellenabbau, also eine Massenentlassung, wenn man es genau nimmt, bekannt gegeben, über den wir auch auf Burnrate berichtet haben. Nun kommen nach den schlechten Nachrichten wieder positive News. Die neue Runde, angeführt von BigPoint Holding und Partners Group, ist laut Climeworks die größte Carbon Removal Investition weltweit in diesem Jahr. Die Runde kommt, ja, man kann es wirklich sagen, in Zeiten von Unsicherheiten für Climeworks. Ich war sehr, sehr positiv überrascht, dass Climeworks in der Lage war, jetzt zu raisen. Ja, Guy, du weißt vielleicht mehr. Mein erster Gedanke war, das war eine Restrukturierung des Cap-Tables, bei dem sich die beiden Investoren signifikante Anteile gesichert haben. Also eine krasse Down-Round. Hast du etwas in Erfahrung bringen können, Guy?
Ja, absolut. Wir hatten jetzt eine gute Woche Zeit, da haben wir ein bisschen recherchiert und eben, wenn wir jetzt da eine Einschätzung machen wollen, ob das eine Restrukturierung oder Cap-Table war oder ja, eine Erhöhung der Bewertung, Downround, ja, da müssen wir eigentlich die letzte Runde und die vorhergehende Runde, bevor Partners Group eingestiegen ist, uns anschauen. Und da haben wir natürlich eine Cap-Table modelliert und wenn da unsere Angaben stimmen, dann wurden die 160 Millionen jetzt bei 1,2 Milliarden Pre-Money investiert. diese Pre-Money-Bewertung, die ist rund ein Drittel tiefer als die Post-Money-Bewertung der letzten Runde von 1,8 Milliarden aus dem Jahr 2022, da eben Partners Group eingestiegen ist. Also definitiv eine klare Down-Round. Nun schauen wir noch eine Runde zurück, damit wir sagen können, ob das eben eine Restrukturierung ist. Aber wenn ihr ja schon hört, 1,2 Milliarden ist sehr wahrscheinlich nicht eine krasse Restrukturierung. Und da haben wir noch kurz ein bisschen zurückgeschaut. Und im 2020, das war die Runde vorher vor der Partners Group, da lag die Bewertung noch bei 350 Millionen Post-Money. Also kann man sagen, für diese früheren Aktionäre ist es immer noch ein sehr gutes Investment. Die haben immer noch ein über 2x auf die, auf ihre Bewertung gemäß unserer Cap-Table. Somit Downround, aber nicht Restrukturierung der Cap-Table.
Mhm. Frage ist nicht, wie die Founder-Shares aussehen, die Common-Shares. Dort hat das wahrscheinlich ein bisschen geblutet. Also ich befürchte halt immer bei diesen Cases, die so lange dauern, die so CapEx-intensiv sind, dass dann am Schluss eben die Founder die Leidtragenden sind und man dann über komplexe ESOP-Modelle die Common Shares bzw. die Founder Shares aufwerten muss. Aber ja, sicherlich spannende Aussage. Ein Drittel zurückbuchstabiert, verständlich. Ich glaube, die beiden großen Investoren haben dann die Möglichkeit erkannt, sich für relativ einen guten Preis mehr Anteile zu sichern. Ich bin gespannt, wie das weitergeht.
Oder genau. Eben eine Absicherung für ihr Investment, das sie gemacht haben. Das war für Partners Group schon noch ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, dass sie da diese Venture-Transaktion gemacht haben. Aber auf jeden Fall absolut. Sehr positiv. Ich meine, das ist ein Case, der nicht abschmieren darf, weil das Schweizer Ökosystem, das braucht diese Returns.
Es sind viele investiert, genau. Und ich denke, genau. Climeworks ist für das ganze Schweizer Startup-Ökosystem essentiell. Von dem her Kudos zu Climeworks. Kommen wir von Zürich nach Europa, und zwar auch hier eine spannende Neuentwicklung aus dem europäischen KI-Sektor. Mistral steht offenbar kurz davor, bis zu 1 Milliarde US-Dollar an Equity zu beschaffen, dieses Mal mit Unterstützung aus Abu Dhabi. Der Investor ist kein Tech-Riese, sondern der erst im vergangenen Jahr gegründeten MGX Fund. Das ist ein Emirati-Staatsfonds mit Fokus auf KI-Infrastruktur und Application. Er wird unter anderem von Mubadala getragen und peilt ein KI-Investmentvolumen von sage und schreibe 100 Milliarden US-Dollar an. Die Gespräche befinden sich noch in einem frühen Stadium, war heute auf Bloomberg zu lesen, aber wenn sie zustande kommt, wäre das nicht nur ein Vertrauensvotum für Mistral, sondern auch ein weiteres Zeichen dafür, wie stark internationale Staaten in Europas KI-Talente vertrauen und auch investieren. Guy, deine Meinung, ist es ein Vorteil für Mistral, hier im kapitalstarken Rückhalt aus Abu Dhabi zu holen, oder birgt das auch Gefahren, wenn eben solche Fonds Einfluss und Erwartungen mitbringen? Das haben wir auch bei anderen Cases, wie zum Beispiel bei WeFox gesehen.
Ja, es ist natürlich schon ein wenig ein zweischneidiges Schwert, wenn jetzt da so ein Staatsfonds investiert, aber es kommt natürlich ja enorm darauf an, wie hoch die Bewertung angelegt ist bei einem Milliardeninvestment, das heißt, wie viel Equity das sie zeichnen, und wenn sie nicht viel Equity haben, was für Rechte sie sich neben der Equity noch sichern. Aber insgesamt muss man auch sagen, NGX, die haben es auch bereits in viele KI-Startups investiert, nicht nur in Europa, die sind bei OpenAI mit dabei, haben auch in der letzten Runde, von der 40-Milliarden-Runde mitgemacht, sind auch bei Anthropic mit dabei, also für die ist einfach eine weitere Diversifizierung. Für Europa sicher ein positives Zeichen. Sie können sich da eben gerade auch durch diese Nähe zu Saudi-Arabien und zum arabischen Raum vielleicht auch noch ein bisschen mehr positionieren. Sie haben ja das Modell für Europa aufgebaut, denn nicht nur basierend auf Englisch, sondern eben haben auch Französisch mit dabei und Deutsch, was sie stärker sind. Und da können sie natürlich vielleicht auch die arabischen Sprachen auch noch ein bisschen besser einbetten und sich dort als regionaler Player aufbauen. Ich denke jetzt nicht, dass wir hier ja irgendein mit bei Mistral ein Problem haben für die Souveränität in Anführungszeichen, die werden sie wahrscheinlich behalten, und ich gehe auch nicht davon aus, dass es zu einem geopolitischen Techtelmechtel kommt mit dem Investment.
Gehen wir noch kurz in die USA, und sehr spannendes Interna dieser Woche. Und es zeigt einmal mehr, wie brutal der Kampf um KI-Talente geworden ist. Laut The Information hat OpenAI allein im letzten Jahr 4,4 Milliarden US-Dollar an aktienbasierter Vergütung ausgeschüttet. 4,4 Milliarden.
Crazy.
Das entspricht satten 119% der Jahresumsätze. Also eigentlich, man hat mehr ausgegeben für aktienbasierte Vergütung, als die Firma Umsatz gemacht hat. Zum Vergleich, Google lag vor dem IPO bei 16%, Facebook bei nur 6%, Snowflake bei immerhin 30%. Das ist also, ja, das kann man nicht mehr als Startup-Logik bezeichnen, das ist schon Kriegskasse, muss man sagen. Jetzt, der Grund für diese Eskalation ist spannend. Meta hat in einer gezielten Aktion mindestens 9 OpenAI-Forscher abgeworben, woraufhin OpenAI-Chef Mark Chen angekündigt hat, bei den Stock-Option-Paketen nochmal eine Schippe draufzulegen. Heute, by the way, kurzer Exkurs, wurde mir eine Mitteilung geschickt und dort habe ich jetzt in Erfahrung bringen können, das ist noch nicht bestätigt, dass Meta dem Apple Engineer, das ist ein AI-Engineer, hat Meta für ihr Superintelligence-Team ein Angebot von 200 Millionen gemacht. Ein Pay-Package. Das ist schon, also muss man sich mal vorstellen, ein normaler Entwickler ist schon fast abschätzig gemeint, aber das ist einfach ein Entwickler, der ein Offer von 200 Millionen bekommt. Das ist schon crazy, wo wir da angekommen sind, ja. Dann gleichzeitig plant OpenAI eine fundamentale Umstrukturierung. Das wissen wir. Die heutige Hybridstruktur aus gewinnorientierter Tochter und der Non-Profit-Dach soll einem klassischen Public-Benefit-Corporation-Setup weichen. In diesem Modell könnten die Mitarbeitenden rund ein Drittel des Unternehmens halten. Microsoft dann hätte wahrscheinlich ein weiteres Drittel, der Rest würde auf Altinvestoren und das ursprüngliche Non-Profit-Board entfallen. Das alles kommt zu einer Zeit, in der OpenAI auch sonst auf Shopping-Tour ist. Man hat gerade Johnny Ives Industrial Design Studio I.O., haben wir darüber berichtet, sowie die Coding Co-Pilot-Firma Windsurf übernommen, beide Deals, die das Cap-Table ebenfalls verwässern dürften. Und ganz am Rand schiebt dann noch Elon Musks Klage gegen OpenAI's Umbaupläne mit dem Potenzial, dass auch er plötzlich Equity zugesprochen bekommt, was er auch fordert. Guy, 190% Stock Compensation, ist das der Preis für Top Talent im Gen-AI-Wettlauf oder zahlen hier gerade alle Investoren eine verdeckte Loyalty-Prämie für OpenAIs Mitarbeiterbindung?
Ja, das sind schon crazy Zahlen. Ich würde es vielleicht nochmal kurz wiederholen. 4,4 Milliarden in Aktienvergütungen. Das war Ende 2024. Damals hatte die Firma noch 160 Milliarden wert von der letzten Finanzierungsrunde. Heute sind wir bei 300 Milliarden mit dem Softbank-Investment. Also sind das ungefähr, jetzt nicht exakt nachgerechnet, 8 Milliarden in heutigem Wert, der da an Equity ausgegeben wurde im letzten Jahr. Also schon abartige Zahlen. Und diese Ausschüttungen, die sind für mich schon vor allem eine Loyalitätsprämie für Mitarbeitende, damit diese eben auch von dem Anstieg der Bewertung ihrer Arbeit profitieren können und sehr wahrscheinlich mit einem deftigen Vesting versehen, damit sie auch ans Unternehmen gebunden werden, damit sie eben nicht einfach als Söldner zum besten Lohnbietenden die Firma verlassen. Und eben, du hast das jetzt schon vorweggenommen, ich habe das auch notiert mit Mark Zuckerberg, mit seinen Mega-Schecks, da sind wir ja eher im Fußball angelangt, der 100 Millionen, 200 Millionen Signing-Bonus, da kommen wir Namen Ronaldo, Messi und Bale in den Sinn, aber es zeigt eigentlich auf, vielleicht rentiert sich ein Studium in Naturwissenschaften doch, wenn man das von Anfang an macht und durchzieht und dann voll Gas gibt, da kennt man plötzlich auch einen Riesenwert.
Sehr gut.
Vielleicht noch ein Punkt, den ich noch erwähnen will, was ich ganz krass finde, ich meine, jetzt haben wir ja eine Loyalitätsprämie oder so mein Incentive. Aber seit 2021 hat OpenAI relativ viel Mitarbeitern Aktienverkäufe durchgewunken. Im Wert von über 3 Milliarden haben also die Mitarbeitenden eingecashed und die können jetzt wieder weiterziehen zu den nächsten hochbietenden Unternehmen. Ich bin ein bisschen überrascht, dass Investoren das tolerieren, aber sehr wahrscheinlich halt auch, weil die Bewertung extrem rasch wächst und sie immer noch zufrieden sind mit dem Investment in dem Sinn.
Mit Omnium schließt du deine Finanzierungsrunde schneller und erfolgreicher. Unser Partner Omnium ist eine innovative Plattform für Wachstumsfinanzierung. Omnium ist der One-Stop-Shop für Finanzierungsrunden, denn sie bieten einen komplett digitalen, schlanken und kosteneffizienten Prozess inklusive Legal Framework, InvestorInnen-KYC und Zahlungsabwicklung an. Wer bei Omnium raised, hat die Wahl, eine Private Round zu machen und nur die Plattform für seine Investment Opportunity zu nutzen. Oder er wählt die Private Round Plus mit zusätzlichem Zugang zu 10.000 registrierten InvestorInnen. Wer eine öffentlichkeitswirksame Runde mit möglichst großer Breitenwirkung machen möchte, wählt die Public Round, wo das Angebot allen InvestorInnen zugänglich gemacht wird. Mit Omnium schließt du deine Finanzierungsrunde schneller und erfolgreicher. Willst du mit deinem Startup schnell und erfolgreich skalieren und nicht nur wachsen? Dann ist das Upscaler-Programm genau das Richtige für dich. Es verschafft dir Zugang zu unserem großen Pool von GründerInnen, UnternehmerInnen und passenden InvestorInnen. Über 50 Startups haben bereits in mehr als 500 Workshops profitiert und ihr Business national wie international skaliert. Willst auch du von dieser persönlichen und individuellen Förderung profitieren? Alle Informationen findest du unter www.upscaler.ch.
Kommen wir zum Schwerpunktthema von heute. Die Schweiz hat eine einmalige Chance, das weltweit attraktivste Ziel für Talente zu werden. So lautet die These eines aktuellen Meinungsbeitrags in der Neuen Zürcher Zeitung. Klingt ambitioniert, fast schon größenwahnsinnig, vor allem für die NZZ, aber vielleicht ist es genau das Selbstbewusstsein, das unser Land jetzt braucht. Was der Artikel sehr treffend beschreibt, finde ich, die Schweiz steht in einem globalen Wettbewerb, in dem nicht mehr Rohstoffe, nicht mehr Kapital, sondern Talente zur wichtigsten Ressource geworden sind. Und da steht unser Land überraschend gut da. Im Global Talent Competitiveness Index belegt die Schweiz bereits Platz 1 vor den USA, Singapur oder Schweden. Auch Städte wie Zürich, Genf oder Lausanne gehören zu den attraktivsten Orten weltweit für hochqualifizierte Zuwanderung. Aber, und das macht der Artikel ebenfalls deutlich, es reicht nicht, oben zu stehen, wir müssen auch oben bleiben. Denn während wir uns hierzulande noch über Fachkräftemangel beklagen oder unsere Einwanderungspolitik mit spitzem Bleistift diskutieren, machen andere Länder längst ernst. Kanada wirbt gezielt KI-Talente ab, Frankreich investiert Milliarden in Deep Tech und selbst Deutschland hat mit der neuen Chancenkarte zumindest ein Signal gesetzt, dass man global kompetitiver werden möchte. Was also muss die Schweiz tun, um nicht nur ein attraktiver Ort für Talente zu sein, sondern der Magnet für die klügsten Köpfe weltweit? Welche Rolle spielen Startups, Bildung, Bürokratieabbau, Standortpolitik und ja, auch unsere gesellschaftliche Offenheit, die ja immer wieder unter den Expats kritisch diskutiert wird. Darüber wollen wir heute sprechen, auch mit Blick auf den Gründer- und VC-Standort Schweiz. Denn wenn wir das Rennen um Talente gewinnen wollen, dann braucht es mehr als Rankings. Es braucht Haltung und Mut zu Veränderung sowie echte strukturelle Anreize. Ich habe ein paar Fragen mir notiert für meinen Co-Host Guy. Du bist ja ständig in Kontakt mit GründerInnen, die internationale Talente rekrutieren wollen. Was hörst du aus dem Markt? Ist die Schweiz wirklich so attraktiv, wie der Artikel in der NZZ behauptet? Oder gibt es in der Praxis mehr Reibung als im Index?
Ja, also ich meine, für die Gründer und Gründerinnen, die hier sind, die schätzen die hohe Lebensqualität, das Lohnniveau, die Rechtssicherheit enorm, das kann man schon sagen. Dementsprechend sind wir eines der attraktivsten Pflaster auf der Welt, keine Frage. Aber wenn man eben jetzt isoliert auf die Talentrekrutierung schaut, dann gibt es schon Reibung. Ich meine, ich habe heute gerade mit einem Gründer telefoniert, der ist im Rekrutieren und der hat zwei Top-Studienabgänger von der ETH, die er anstellen will. Einer ist aus China, der andere ist aus Indien. Und das ist gar nicht so einfach, wenn das Studentenvisum ausläuft. Dann kommen die nicht automatisch auf dem Arbeitsmarkt hin und ja, ihr könnt jetzt hier arbeiten. Der arme Gründer, der muss jetzt mit seinem Team schauen, wie er diesen neuen Mitarbeitern eine Arbeitsbewilligung hinkriegt. Und das kann bis zu Monaten dauern, wo er diese dann effektiv erteilt kriegt. Es gibt da die Limiten, wo die Studenten hier bleiben können und wenn da der Fiskus oder die Behörden nicht genug schnell sind, dann müssen die eigentlich einfach wieder zurück ins Ausland und plötzlich wieder zurückkommen in die Schweiz. Und dementsprechend, ja, wir sind schon gut, aber es gibt da schon ein paar Themen, die nicht ganz so optimal verlaufen.
Ja, spannender Punkt im Artikel ist auch die Rolle der Städte. Zürich wird neben San Francisco und Boston genannt, zu Recht. Oder sind wir da eher akademisch top, aber kulturell und beruflich nicht international genug aufgestellt?
Ja, also ich meine, Zürich und auch Lausanne und Genf, die da genannt werden, die sind schon top und die gehören zur Weltspitze mit der ETH und der EPFL. Ich habe da gestern gerade zufälligerweise mit einem israelischen Gründer einen Kaffee getrunken. Der hat mich ein bisschen gechallenged aufs Ökosystem hin und sagt einfach, hey, was sind hier in der Schweiz die ambitionierten Scale-Ups? Gibt es da irgendwelche Treffen oder irgendwelche koordinierten Meetings, wie das in Israel und den USA normal ist? Wo sind die Tech-Leute nach 18 Uhr? Sind die alle in der Buddy oder wo finde ich die? Und am Weekend auch, da hat er unser einen auch ein bisschen kritisiert. Ja. Von den VCs her, da ist oftmals einfach Funkstille. Und mit diesen Beobachtungen, da hat er nicht ganz Unrecht. So kulturell sind wir vom Sales-Drive und der Response-Time noch nicht ganz at par mit einem Central Francisco und einem Boston. Das heißt zwar nicht, dass wir deswegen nicht auf einen Golden 2 kommen, aber vielleicht einfach ein bisschen langsamer und vielleicht auch deshalb haben wir in Europa Fonds, die oder VC-Fonds, die eine Laufzeit von 10 oder vielleicht sogar werden besser 15 Jahre haben und nicht einfach 7 wie in den USA.
Jetzt aus VC-Perspektive, was müsste passieren, wenn wir wirklich die Destination Nummer 1 werden wollen? Wo müsste die Schweiz mutiger oder offensiver agieren? Was denkst du?
Ja, also erstens wäre es natürlich ideal, wenn wir eine Talentstrategie mit politischem Rückhalt hätten, dass jetzt Kanada gemacht hat oder auch Deutschland, dass wir da wirklich einfach Top-Talente anziehen können. Und dann vielleicht auch als zweiten Punkt habe ich mir notiert, dass wir mehr Anreize für internationale Gründer und Gründerinnen setzen, damit sie in der Schweiz gründen, eben schnellere Visa, Zugang zu Kapital, Kontoeröffnungen vereinfacht, Büroflächen, das ist auch ein Thema, das ist gar nicht so einfach, wenn man als Nicht-Schweizer ein Office mieten will, dass man da überhaupt einen Vertrag kriegt, weil man ist ja nicht eine Schweizer Residency, da muss man irgendjemand haben, der dafür einen bürgt. Und als dritten Punkt, da habe ich mir noch notiert, das VC-Ökosystem, das ist auch enorm wichtig. Wir brauchen hier die Ambition im Großdenken und nicht einfach dabei bleiben, kleine, feine Deep Techs aufzubauen, sondern eben auch das entsprechende Kapital zur Verfügung zu stellen, das nötig ist, um weltweite Top-Cases zu entdecken.
Glaubst du, wir Schweizer erkennen selbst, was für ein Fenster sich da gerade öffnet oder verpassen wir gerade eine historische Chance, weil wir uns zu sehr auf unsere Stabilität ausruhen?
Ja, also einige von uns, die erkennen das absolut, aber leider habe ich das Gefühl, das sehen nicht alle und die politischen Mühlen, die drehen in der Schweiz einfach effektiv langsam, kann man sagen. Von daher kommt auch der Ausdruck, dass in Bern alles etwas langsamer läuft als sonst wo in der Schweiz. Und wie du gesagt hast, wir sind einfach noch mit dem spitzen Bleistift dabei, eine Strategie auf dem Block zu skizzieren. Und gerade in dem Bereich mit der aktuellen geopolitischen Lage, wo eine Talentflucht aus den USA heute stattfindet, müssen wir sofort agieren und nicht erst in 10 Jahren. Und dementsprechend bin ich nicht sicher, dass wir da das Fenster nutzen.
Ja, ich habe diese Woche eine sehr interessante Bekanntschaft gemacht, und zwar mit jemandem, der in Erlenbach am Zürichsee ein Haus gekauft hat und dann das renoviert hat. Und dann habe ich gefragt, verkaufst du das jetzt? Was machst du? Und er sagte, nein, ich vermiete es für 25.000. Dann habe ich gefragt, okay. Ja, und das macht ja niemand, der bei Trost ist, mietet eine Wohnung für 25.000. Also doch, das ist schon passiert. Das ist irgendwie ein Expat, der das gemietet hat. Und das ist halt auch ein bisschen das Thema. Ich glaube, wir haben inzwischen extrem viele internationale Konzerne, die nach Zürich kommen, die aber auch zum Beispiel in Lugano sind. Gibt es jetzt einige Tech-Companies oder auch in der Romandie. Und die hiren en masse Top-Talente von den Unis, also ausländische Top-Talente. Oder? Und das Problem ist noch schon, dass wahrscheinlich wenige to be proved, wenn man spannend das mal herzuleiten, dass wahrscheinlich die wenigsten ausländischen Arbeitskräfte, die in die Schweiz kommen, hier wirklich gründen. Ich stelle jetzt hier mal die gewagte These auf, dass die meisten sich anstellen lassen von einer Top-Tech-Company und dann dort fürstlich entlöhnt werden, aber die wenigsten gründen dann hier wirklich die Firma. Eher sie lassen sich hier anstellen, verdienen gut und ziehen dann weiter und gründen dann im Ausland. Die große Frage ist, wie können wir dafür sorgen, dass genau diese Leute eben auch hier ihre IP, das geistige Eigentum hier aufbauen. Oder das sollte das Ziel sein, dass diese Top-Talente nicht hierher kommen, einfach um angestellt zu sein bei einem amerikanischen Konzern, weil das bringt uns nur bedingt etwas. Klar, die konsumieren hier, die bezahlen, allen zweitens Wort. Also fürs BIP nicht schlecht, sage ich mal. Aber es, wenn jetzt aus Visier-Optik wünsche ich mir natürlich noch viel mehr, dass diese Leute ihr Know-how, ihren Drive, der definitiv vorhanden ist in den meisten Fällen, einsetzen, um eigene Firmen zu gründen. Das wäre eigentlich dann noch das Tüpfelchen auf dem I und daran sollten wir arbeiten. Sehr gut. Bin gespannt, wie das weitergeht. Ich würde mal sagen, zusammenfassend, sehr gute Ausgangslage für die Schweiz. Hoffen wir, dass wir das Beste daraus machen. Kommen wir zur Hörfrage. Und zwar, es ist lustig, ich wurde in den letzten paar Tagen 8-mal auf diesen Case angesprochen von Beekeeper. Und Andreas schreibt mir Folgendes. Warum wird in der Schweiz nach einem erfolgreichen Exit so selten offen über Zahlen gesprochen? Wie jetzt zum Beispiel bei Verkauf von Beekeeper. Woran liegt das? Und habt ihr da vielleicht sogar ein paar Insights zu Beekeeper? Ja, sehr, sehr gute Frage, Andreas. Hochaktuell. Ja, der Beekeeper-Exit ist ein perfektes Beispiel dafür. Es war ein sehr großer Erfolg für das Team und die Investoren, aber offizielle Zahlen, Fehlanzeige, kein Kaufpreis, keine Multiples und so weiter und so fort. Jetzt, warum ist das so? Ja, erstens sicherlich wegen den Steuern. In der Schweiz gilt grundsätzlich, wer stillhält, zahlt nichts. Das stimmt natürlich nicht ganz, weil man muss natürlich in der Steuererklärung dann schon angeben, für wie viel Geld man verkauft hat und dann ist dann immer die Frage, ist es steuerfrei? Also Kapitalgewinne auf Privatvermögen sind im Prinzip steuerfrei, solange sie nicht als gewerbsmäßiger Handel eingestuft werden. Je lauter man über den eigenen Erfolg redet, desto eher wird hinterfragt, ob das noch privat ist. Das ist sicherlich ein Punkt. Zweitens die Kultur. Schweizer GründerInnen ticken anders als etwa die Kollegen aus den USA. Hier wird nicht, also hierzulande wird nicht geprahlt, sondern eher Man feiert still, Erfolg ist okay, aber bitte dezent. Und drittens Strategie. Viele Gründer, so auch bei Beekeeper, bleiben nach dem Exit noch an Bord oder bauen gleich das nächste Venture. Wer offenlegt, wie viel er oder sie gemacht hat, riskiert Neid, unerwünschte Aufmerksamkeit oder dass man ihn oder sie künftig eher als Investor denn als Gründer sieht. Ja, kommen wir vielleicht noch zum Beekeeper-Fall selbst. Diese Woche gab es wirklich diesen Paukenschlag, kann man sagen, in der europäischen SaaS-Landschaft und ein starkes Signal aus der Schweiz, das französische Scale-Up Loom Apps übernimmt das ETH Zürich Spin-off Beekeeper. Der Zusammenschluss wird von Bridgepoint finanziert und bewertet das kombinierte Unternehmen mit über 1 Milliarde US-Dollar. Ziel ist nicht weniger als die Schaffung des ersten echten KI-basierten Employee Hubs, also eine Plattform, die sowohl Schreibtischmitarbeitende als auch Frontline-Teams abdeckt. Die neue Loom Apps Group bedient künftig über 7 Millionen NutzerInnen in mehr als 2000 Unternehmen weltweit, generiert rund 150 Millionen Dollar an wiederkehrendem Umsatz aus ARR und beschäftigt ca. 600 Mitarbeitende in Europa, Nordamerika und Asien. Das Führungsteam wird gemeinsam von beiden Seiten gestellt. Loom Apps Gründer Sébastien Ricard bleibt Group CEO, Beekeeper-Mitgründer Chris Grossmann wird Chief Revenue Officer. Beekeeper bringt nicht nur seine mobile DNA ein, sondern auch ein starkes Schweizer Investorenset, darunter Swisscom Ventures, Swisscanto Invest, B2 Venture, Alpana, SICTIC und Swisspost. Für sie ist das ein bedeutender Exit und auch für den Schweizer Tech-Standort ein weiteres Unicorn mit ETH-Stempel. Genau. Jetzt, wir wurden natürlich an der Ehre gepackt und ich habe Guy gesagt, Guy, du bist unser Sherlock Holmes, mach dich mal an die Arbeit und versuche ein paar Details herauszufinden, damit wir hier exklusiv bei Burnrate über ein paar spannende KPIs berichten können. Was hast du herausgefunden?
Ja, da kommen wir jetzt zum eigentlichen Pièce de Résistance unseres Podcasts von heute und wirklich eben das, was jetzt den Wert für ein Saisonfinale auch gibt. Wir haben jetzt eine knappe Woche Zeit, um zu recherchieren. Wir wurden dutzende Male angefragt, ob wir was wissen, haben dann auch schön den Mund gehalten, aber im Hintergrund dutzende Gespräche geführt mit Investoren, Mitarbeitenden von Beekeepern und natürlich selbst relativ viel im Internet recherchiert. Da ist viel ans Licht gekommen. Schauen wir doch gleich mit dem Verkaufspreis. Das ist das, was alle am meisten interessiert. Was haben jetzt da die Beekeeper-Jungs für den Exit hingekriegt? Wir machen da einfach mal zwei Herleitungen. Max hat es vorher gesagt, die britische PE-Gesellschaft Bridgepoint hat diesen Zusammenschluss finanziert zwischen Lumapps und Beekeeper. Der Firmenwert ist 1,1 Milliarden US-Dollar, den sie jetzt gepostet haben, Postmoney. Und der besteht aus Lumapps und Beekeeper. Lumapps seinerseits, die wurden von Bridgepoint letztes Jahr übernommen. Damals wurden sie mit 650 Millionen bewertet. Hier haben eben unsere englischen Kollegen ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen gegeben als unsere Schweizer, die einfach still sind und nichts dazu sagen. Dementsprechend haben wir die 1,1 Milliarden minus die 650 Millionen. Nehmen wir mal an, die Firma hat keinen Wert gemacht oder keine höhere Bewertung aktuell. Dann sind wir bei 450 Millionen US-Dollar. Das ist die Differenz und das ist der maximale Wert, den wir jetzt mal einschätzen, dass für Beekeeper bezahlt wurde, außer Lumapps hat eine Wertminderung erfahren im letzten Jahr. Also nehmen wir das mal als Basis, die 450 Millionen. Dann machen wir noch eine Gegenrechnung mit dem Umsatz. Wie du gesagt hast, in der Medienmitteilung sind 150 Millionen ARR. Das sind End-of-the-Year-Numbers, das ist das Ziel, habe ich herausgefunden von der gemeinsamen Firma. Dann sind wir sehr wahrscheinlich so bei 135 Millionen. Dann sind wir so beim Revenue-Multiple, den die Firma bewertet werden, von ca. 8x. Und in den Gesprächen mit dem Team und Mitarbeitern, da konnten wir herausfinden, dass das Beekeeper ungefähr 40 Millionen ARR beisteuert. Ein bisschen mehr als das und dementsprechend sind wir auf einem Exit-Wert von knapp 350 Millionen. Dann von Personen, die anscheinend ein bisschen mehr über die Transaktion gewusst haben, haben gesagt, ja, hey, in diese Transaktion, da wurde nicht nur rein auf den Revenue geschaut, sondern eben auch noch auf verschiedene andere Faktoren, wo Beekeeper relativ gut mit dabei war. Und dementsprechend würde ich jetzt mal die Bandbreite 350 bis 450 Millionen annehmen und irgendwo den Wert für Beekeeper so mit einem 80% bis 90% Konfidenzintervall sagen, sind 400 bis 450 Millionen.
Sehr gut, ja, das wäre ja wirklich ein spannender Exit für die Schweiz. Jetzt die zweite große Frage nach der Bewertung: War das ein reiner Equity-Deal? Also war das jetzt ein Papiergewinn oder erhalten die Investoren einen Payout? Also Cash versus Equity, hast du da etwas herausfinden können?
Ja, das kann man wohl sagen. Papiertiger haben wir dieses Jahr schon viele gesehen, Cash-Exits nur wenige. Und Beekeeper ist einer der zweiten Sorte. Also hier können die Investoren effektiv mit den Returns Champagner kaufen, ein Apero organisieren und den Exit feiern. Und das wurde mir eigentlich von allen Investoren so bestätigt, dass sie auscashen können. Das Cash ist noch nicht in Bank, aber das wird dann sehr wahrscheinlich in den kommenden Monaten der Fall sein, wenn sie indirekt via Fonds investiert haben vor allem. Und du hast ja gesagt, das Team ist nach wie vor dabei. Da haben wir natürlich keine Information, ob die auch einen Teil auscashen konnten oder nicht.
Genau. Sehr gut. Wichtig ist auch zu sagen, dass das Key-Team weitermachen wird. Genau, sie haben auch wichtige Rollen in der neuen Firma übernommen. Da gehe ich auch davon aus, dass sie mindestens einen Teil, wenn nicht den größten Teil, ihrer Aktien gegen Aktien der Holding getauscht haben. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie einen guten Cashout erhalten haben, den sie ein paar Prozente der Firma verkauft haben. Ja, das Management ist ja sehr happy mit der Transaktion. Das war glaube ich, sehr intensive Arbeit in den letzten Monaten und es freut uns natürlich sehr, dass eben auch das Team davon profitiert hat. Wir haben noch das Cap-Table modelliert. Wie sieht die Finanzierungshistory aus von Beekeeper G?
Ja, das haben wir natürlich gemacht. Wie immer, hier muss ich sagen, Confidence Level für die Cap-Table, die wir hier modelliert haben, ja, irgendwie zwischen 70 und 80%, die ist einfach mal als Disclaimer, nimmt es nicht ganz für bare Münze, was wir hier erzählen, aber ich glaube schon, dass wir nicht schlecht liegen damit. Beekeeper wurde im 2012 gegründet und gemäß Crunchbase haben sie über 180 Millionen US-Dollar an Investoren Geldern aufgenommen. Ich habe zwar nur 165 davon nachvollziehen können in unseren Recherchen, aber ja, gehen wir da mal durch. Die Seed-Runde in 2016, da haben sie 5 Millionen aufgenommen. Firefly Venture Partners, B2V Partners, Polytech Ecosystem Ventures, das Hammer-Team, Niklas Ostberg, von CEO von Delivery Hero und weitere bekannte Angels haben hier investiert. Wir gehen davon aus, die Bewertung lag irgendwo zwischen 15 und 20 Millionen. Dann kam 2017 die Series A, 8 Millionen von Keen Venture Partners und Niklas Zenström, der ist Partner bei Atomico und auch einer der Mitgründer von Skype, die kamen neu dazu. Und oh Wunder, in 2018 in der 13 Millionen Extension, da hat dann Atomico mitgemacht, und da kam noch Samsung Next, Eden Recapital Partners, die Schweizer Post und Verve Ventures mit dazu. Nach der Series A, da lag die Bewertung ungefähr bei 60 bis 80 Millionen. Dann kam die Series B, das waren 45 Millionen Runde, Swisscanto, Thayer Ventures, Swisscom, Alpana, Highsage Ventures und die bestehenden haben da investiert. Das war 2019. Die Series B wurde mit 10 Millionen extended mit Energize Ventures in 2020. Und ja, da schätze ich die Bewertung ungefähr auf 150 bis 200 Millionen, wenn ich die Cap Table hier anschaue. Und dann die Series C, da kamen 50 Millionen im 2022. Ernst Göhner Beteiligungen, EGS, Krios Capital. Und dann noch im 2025 eine Extension mit 35 Millionen, wo HSBC Innovation Banking investiert hat. Sorry, ist eine lange Liste an Investoren. Hier war dann die Bewertung wohl in der Region zwischen 400 und 450 Millionen. Also, wenn man jetzt da schon diese Bewertungen anschaut, die wir da genannt haben, das sieht so aus, als hätten eigentlich die alle Investoren einen guten Deal gemacht oder zumindest ihr Kapital zurückgehalten. Und wenn hier die Bewertungen am Schluss etwas höher waren, dann gehen wir davon aus, dass sie mindestens einmal das Kapital zurückgehalten haben mit einer Liquidation Preference. Und für die Early-Stage-Investoren dürfen wir jetzt natürlich, dass sich die Later-Stage-Investoren nicht ein Multiple auf die Liquidation Preference eingeholt haben oder dies als Participating ausgestaltet haben.
Ja, genau, das war auch mein Gedanke. Hey Guy, super Arbeit, unglaublich, wie viel Zeit du jetzt investiert hast mit den Interviews, sensationell. Ja, ich glaube auch. Ich meine, es ist ja sehr üblich, dass gerade bei Growth-Runden die Lickprefs mindestens einmal sind, wahrscheinlich sogar höher. Deshalb, ich meine, HSBC investiert bei einer Bewertung von 400 bis 450 eigentlich genau auf der Exit-Bewertung. Das heißt, sie bekommen nichts raus. Okay, man kann sagen, mehr als 25 ist nicht eine lange Zeit. Ich bin ziemlich sicher, die hatten eine Lickbreath von ein bis zweimal. Das heißt, sie kriegen sicherlich ihr Kapital zurück. Auch die 50 Millionen Gross um 22. Kreos investiert eigentlich nicht ohne Lickbreath. Das, was ich bisher von denen gesehen habe. Also von daher kann man auch davon ausgehen, dass von den 450 Millionen, jetzt mal angenommen, dass schon mal die 85 bis 100 Millionen, vielleicht auch 120 Millionen, wenn die Lickbreath da ein bisschen höher war, schon mal weggehen mit Lickbreaths. Das heißt, wenn ich jetzt dann Pi mal Daumen rechne, haben die Series B-Investoren wahrscheinlich schon plus minus 1,5x gemacht, vielleicht 2x. Und je tiefer man geht im Cap-Table, beziehungsweise je weiter zurück man geht, desto schwieriger wird es, das Multiple herzuleiten. Aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass dann die Multiples bis zu 5-mal gelegen haben, außer die Lickprefs waren dann entsprechend größer, dann wäre es natürlich dann nicht so viel. Aber ja, also ich finde es immer lustig, also man feiert dann diesen Exit und alle schreien auf LinkedIn, posaunen, wie super dieser Exit war. Und wenn man dann die genauen Zahlen anschaut, sagt man, okay, gut, ich habe jetzt ja mit einem Investor gesprochen, der hat gesagt, ich komme auf maximal 2 und das nach so vielen Jahren. Dann ist halt schon die Frage, ist das ein Erfolg oder ist das kein Erfolg? Ja, es ist ein Erfolg im Sinne von, hey, cool, man hat einen Partner gefunden, man hat doch viel Geld gelöst, 450 Millionen, das ist doch so eine stattliche Summe. Aber zweimal nach so vielen Jahren, IRR, was gibt es, vielleicht 10 bis 15%, okay, ist okay, aber es ist nicht der Burner, gell? Also das ist schon, man muss da schon auch die Kirsche im Dorf lassen, sage ich mal. Also summa summarum, Glückwunsch für diese tolle Leistung. Herzlichen Glückwunsch an das Team. Ich hoffe, ihr habt auch was davon mit euren Common Shares und auch Kudos an die Investoren. Well done. Wirklich, das ist wieder mal eine Erfolgsgeschichte für die Schweiz. Das tut uns natürlich sehr, sehr gut. Ist perfekt. Andreas, ich hoffe, für dich ist das okay. Wir haben alles gegeben, wie du siehst, und versucht, das Maximale herauszuholen. Vielen Dank, Guy, auch für deine super Arbeit. Kommen wir noch, last but not least, zur Transaktion der Woche. Und die kommt aus Zürich. Wir haben wieder ein Deep Tech Spin-off der ETH auf dem Programm. RTDT hat gerade seine Pre-Seed-Runde über satte 4 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Mit dabei sind Swisscom Ventures, Rockstar, Backbone und Kickfund. Das Team entwickelt smarte Sensoren und Software, mit denen Windturbinen effizienter und auch profitabler betrieben werden können. Und das Spannende ist, muss ich sagen, sie sind nicht in irgendeiner Proof-of-Concept-Phase, sondern haben schon Pilotprojekte mit Siemens, Suzlon und Enercon, wenn ich das richtig lese, hier am Laufen. Guy, was sagst du zu diesem Deal?
Ja, vielleicht vorab, ich finde den Case sehr spannend und wir kennen ja den Case und das Team sehr gut. Übrigens, Aris lässt grüßen. Aris ist einer der Late Co-Founders von RTDT. Er hat ja lange mit bei uns als Mitarbeitenden in einem VC mitgearbeitet und sich dann nach seiner Position bei uns entschieden, ins Unternehmertum zu wechseln und ist bei RTDT Vollgas eingestiegen. Und du kennst ihn, er ist ein bissiger Hund, der einfach auch nur 150 kennt und Vollgas gibt permanent.
Absolut. Ich kann mich gut erinnern an ein Investment-Meeting mit Aris und alle waren gegen den Case und er war dafür. Aber normalerweise ein junger Analyst oder junge Analystin, die schweigt in dem Moment, aber er hat einfach nichts gekannt. Er hat während 15 Minuten den Case und sorry Aris, aber das war wirklich schwer verdaulich. Du hast diesen Case verteidigt und ich glaube sogar, die Firma hat sich gar nicht so schlecht entwickelt in den letzten Jahren. Ich muss da mal nachschauen.
Die hat sich sehr gut entwickelt. Da wird das einer der Top-Cases geschrieben. Also well done, Aris.
Genau. Well done, genau. Sorry, back to you.
Genau, ja, in RTDT ist für mich ein Paradebeispiel dafür, wie aus Grundlagenforschung an der ETH ein industriell verwertbares Produkt entsteht. Der Hintergrund ist ja ziemlich ernst. Viele Windturbinenhersteller hatten in den letzten Jahren massive Probleme mit strukturellen Schäden, sprich Risse in den Rotorblättern, Materialermüdung und sogar komplette Tower-Kollapse. Und das sind Siemens, Gamesa und Vestas, nur zwei Beispiele von OEMs, die beinahe daran kaputt gegangen wären, weil sie eben so viele Schäden gehabt haben. Und der Markt hat sich dadurch massiv geändert. Die Turbinen, die werden immer größer. Aktuell werden die Lieferzeiten immer kürzer. Das ist eine große Nachfrage. Und genau da setzt RTDT an. Und mit ihnen Aero-Sensoren, da liefern sie strukturmechanische Daten in Echtzeit, dort wo sie wirklich gebraucht werden, direkt an den Blättern. Und das macht eigentlich sonst bisher niemand in dieser Form, weil es halt schwierig ist, da einzukommen.
Genau. Ja, es ist eben nicht nur ein Sensor, den man irgendwie ankleben kann. RTDT hat ein komplettes System, also inklusive Software und KI-Layer entwickelt. Sie nennen es Aerosense, glaube ich, gell? Und es sind dünne, flexible, solarbetriebene Sensor-Patches, die in wenigen Minuten montiert sind und drahtlos Daten übertragen. Aerosense misst Vibrationen, Luftdruck, Akustik, Temperatur und den Strain. Diese Daten laufen dann in einer Cloud-basierten Analyseplattform, die eben nicht nur aussagt, was los ist, sondern auch, was zu tun ist. Also eine Art digitaler Twin plus Entscheidungshilfe für Wartung, Performance-Steigerung und eben sogar Versicherungsparameter. Da wird eben aus Daten echter wirtschaftlicher Mehrwert generiert und das ist ja oft die Schwachstelle bei industriellen Sensorlösungen.
Genau, und was die Traction betrifft, das finde ich auch immer besonders spannend. Sie sind sehr gut unterwegs, sie haben Piloten in mehreren Ländern und auf mehreren Kontinenten, Deutschland, Indien, Brasilien, Griechenland. Damals waren sie auch direkt mit OEMs an Co-Development-Projekten dran, also damit sie diese Sensoren direkt in Turbinen bei deren Herstellung einfügen können. Und das sind natürlich Long-Term-Projekte, aber da haben sie natürlich eine extreme Stickiness, wenn sie hier reinkommen. Und nebenbei versuchen sie natürlich eben die Software und die Sensorik an Windfahrbetreiber zu verkaufen.
Ja, die Runde war ursprünglich mit 1,5 Millionen angesetzt. Jetzt sind es 4 Millionen Dollar geworden. Das ist schon stattlich, oder?
Ja, das kann man sagen. Wir haben wie immer eine Cap-Table modelliert. Gemäß den uns vorliegenden Informationen haben sie die Runde in 3 Schritten aufgenommen. Die 1,5 Millionen Runde, die haben wir uns ja damals auch angeschaut. Und da war es ein bisschen ein Vor und Zurück mit Bewertung, externe Finanzierung, ja, nein. Und da haben wir uns dann eigentlich zurückgezogen. Und nun haben sie die Pre-Seed-Runde ja, ungefähr ein Jahr später erfolgreich umgesetzt. Sie haben die Runde in dem Sinne in 3 Schritten aufgenommen, mit Bewertungen von knapp unter 5 Millionen bis zu 7,5 Millionen für die letzten Investoren, die mitgemacht haben. Muss aber auch sagen, der allergrößte Teil der Runde wurde bei 7,5 Millionen investiert und vorgängig einfach ein paar Darlehen habt sie aufgenommen. Wie du gesagt hast, Swisscom Ventures, Rockstar, Backbone Ventures und der Kick Fund haben die Runde gemacht.
Ja, unser Aris hat nämlich auch neuen Wind mit reingebracht und ergänzt das Tech-Gründerteam natürlich sehr, sehr gut mit VC-Erfahrung, Business-Development-Know-how. Und das neue Kapital soll verwendet werden, um das Team weiter aufzustocken, die Produktionskapazitäten zu skalieren und das Software-Development weiter voranzutreiben. Ja, und natürlich soll auch das Business-Development nicht zu kurz kommen. Das ist auch aus VC-Sicht spannend, eben weil du ein klassisches Deep-Tech-Modell hast, das aber schon sehr früh mit Marktvalidierung in Berührung kommt. Jetzt, was meinst du, wie sieht ein realistisches Exit-Szenario aus? Ist das ein Trade-Sale oder vielleicht sogar ein IPO-Kandidat?
Ja, also ich sehe jetzt hier mittelfristig eher ein Tech-M&A-Exit an einen der großen OEMs oder an einen Sensorik- oder Infrastrukturgiganten, Honeywell, Trimble, Bosch, das sind so Namen, die mir gleich mal in den Kopf gesprungen sind. Aber wenn es ihnen natürlich gelingt, ihre Vibrationsmodelle auch in andere Branchen zu übertragen, auf Brücken, in die Bahn, auf Schiffe oder sogar im Space, dann könnte man natürlich plötzlich über ein Plattformmodell nachdenken. Und das wäre dann doch IPO-fähig. Aber klar, dafür müssen sie jetzt erstmal sich im Windbereich etablieren und das skalieren. Und man muss schon auch sagen, in den anderen Bereichen, die ich genannt habe, Space, Brücken, Infrastruktur, da sind Vibrationsmodelle jetzt auch langsam vermehrt auffindbar, wenn man da ein bisschen Research macht.
Deep Tech Made in Zürich, kann man sagen, mit skalierbarer Hardware, proprietärer Software und einem sehr gut durchdachten Businessmodell.
Ja, gutes Beispiel, wie Forschung in echte industrielle Innovation übersetzt werden kann. Wir behalten Sie auf jeden Fall im Auge und gratulieren Aris, Imad und dem ganzen Team herzlich für die erfolgreiche Finanzierung.
So, das wäre es gewesen mit Burnrate, dem VC Insider Podcast. Wir verabschieden uns in die wohlverdiente Sommerpause und sind dann ab Mitte August mit einigen Neuerungen eventuell für die neue Saison wieder für euch da. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert doch bitte unseren Newsletter und teilt diesen in eurem Netzwerk. Vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch eine gute Sommerzeit. Genießt es. Take care und tschüss. We'll be right back.